sind wir wirkliche Christen. Es ist immer schön, wenn man selber in seiner persönlichen Stille im Tagesanfang, wo Sie in der Bibel lesen, wird Ihnen das groß werden. Christenstand im Original. Und wir entfremden uns immer wieder durch die Aufgaben, wo wir in der Welt stehen, durch das, was uns in der Zeitung und in den Medien mitgeteilt wird, durch die Mitmenschen, entfremdet uns das immer wieder von der Quelle. Und dann ist herrlich, wenn wir zurückkehren und heute Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft's, liebe Brüder? Und immer leitet er sein neues Thema so ein in der herzlichen Weise. Wir sind ja immer langsam zum Hören. Das ist schlimm. Wir sollten vielmehr offen sein, immer wieder die Korrektur der Bibel anzunehmen. Und hier der Apostel Jakobus, des Herrn Bruder. Wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke. Er tut also nicht, was Jesus genannt hat und was für Jesus verbindlich ist. Ist ja gut, dass Jesus uns das sehr genau gesagt hat. Gut, dass wir etwa in der Bergpredigt das sehr klar haben. Hat mich immer gewundert, dass ganz viele Leute, die so ganz bloß oberflächlich Christen sind, sagen, aber die Bergpredigt, die ist für mich ganz wichtig. Joschka Fischer war so einer Außenminister. Die Bergpredigt. Aber was steht denn da drin? Wenn du deinen Bruder hast, wenn du ihm böse Worte in den Kopf wirst, dann hast du ein Leben verwirkt. Und wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, oder eine Frau einen Mann ansieht und ihn begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Wie Jesus das hart auslegt, sind wir wirklich Christen? Und das heißt hier, wenn das nicht in deinem Leben befolgt wird, was Jesus hat, und dann nennt er alle die Punkte unseres Lebens, auch dann in Matthäus 15, wo es dann nicht die Einflüsse der Welt bringen dein Leben in die Sünde, sondern aus deinem Herzen kommt das. All die bösen Gedanken, die in dir schlummern, die entfalten sich. Und darum ist so wichtig, dass wir die Werke haben, die Folgen meines Lebens. Kann denn der Glaube ihn selig machen? Das war der Grund, warum viele Leute ärgerlich sind auf den Jakobusbrief. Ist das nicht ein Widerspruch zum Paulus? Wir werden nachher davon reden. Natürlich überhaupt nicht. Die Bibel widerspricht sich nicht, sondern sie legt sich gegenseitig aus und ergänzt sich. Kann denn der Glaube ihn selig machen, wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und der täglichen Nahrung, also an den Grundbedürfnissen des Lebens? Und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Es gibt also einen toten Glauben, einen untätigen Glauben, einen blinden Glauben, einen billigen Glauben, der keine Folgen hat. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Also sind es nicht zwei Wege, Glauben auf der einen Seite oder praktisches Christentum, das gibt es auch Leute. Ich will da nichts von der Bibel wissen, aber ich lebe das einfach. Der Paulus sagt, nein, es gibt nicht zwei Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Mit dem Glauben kann man in die Hölle fahren. Das heißt hier, die Teufel glauben es auch und zittern. Ein Glaube, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Übrigens, ich glaube immer, es gibt überhaupt keine Atheisten. Jeder Mensch glaubt irgend noch, es gibt ein göttliches Wesen. Peter Hannes sagt immer, so ein höheres Wesen ist auch die Katze auf dem Blechdach. Ein höheres Wesen. Also ich glaube, jeder Mensch glaubt irgendwo an Schicksal und Zufall und so weiter. Aber wenn ich nicht tue, was Gott will, Gott ist der Herr, der Gebieter, der Schöpfer meines Lebens, die Teufel glauben es auch und zittern. Die wissen es, dass ein heiliger Gott ist. Willst du nur einsehen, du törichter Mensch, blöder Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Das Interessante ist Abraham, der Gott gehorsam wurde. Das ist ein Wort, das bei Christen sehr unbeliebt ist, aber das so klar drin ist in der Bibel. Der Gehorsam, wie der Abraham alles packt und das Feuer mitnimmt auf den Berg Moria und der liebe Sohn Isaac noch den Papa fragt, du hast doch kein Opfertier dabei. Und dann sagt er, Gott wird sicher ein Opfertier sehen. So gehorsam ist das Muster des Glaubens. Gott folgen und erst recht in der Nachfolge von Jesus. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Stelle Jesaja 41. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und jetzt nehmen wir noch ein ganz extremes Beispiel einer bösen Frau, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Ihr habt alle viel praktische Erfahrung mit einer toten Christenheit. Das ist heute die große Not in unseren Gemeinden hin und her. Dass die Leute nicht mehr nach dem Wort Gottes fragen, dass sie sehr selbstbewusst Christen sind, sagen, ich glaube doch an Gott. Aber je länger man redet und über die praktischen Themen des Lebens mit ihnen spricht, kommt schnell ans Licht, die haben lauter Positionen, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, der verantwortlich tätig war im Reich Gottes. Und wir haben im Auto gesprochen und ich habe ihm gesagt, bist du überhaupt ein Christ, wenn du solche Theorien vertrittst? Und erst später ist rausgekommen, dass seine Ehe total kaputt war und er mit einer anderen Frau zusammenlebte. Kann man ja lang verbergen, dass man im Ungehorsam mit Jesus lebt. Und das kommt gar nicht ans Licht. Wir freuen uns dann und man kann das oft auch noch zieren mit frommen Sprüchen. Und das ist heute die Christenheit, die Not der Christenheit, dass man dann sagt, das muss man in der Bibel anders verstehen. Dann kommt das sehr schnell heraus. Gerade die Hauptthemen, die heute dran sind, ist das Wort Gottes verbindlich? Ist das Wort Gottes wahr? Ganz blöd ist, wenn man heute sagt, man darf die Bibel nicht wörtlich verstehen. Wie soll ich sie dann verstehen? Ich kann ein Wort nur wörtlich verstehen. Ja, das muss man seinem Sinn gehalten. Was ist der Sinn? Der kann doch nicht anders sein als das, was da steht. Das ist eine Position, die ganz häufig bis in Gemeinschaftskreisen anzutreffen, man darf die Bibel nicht wörtlich nehmen. Doch, muss ich wörtlich nehmen. So wie ein Wegzeiger, der da ist, nee, geht es darüber, da steht drin, da geht es hinunter nach Schwäbisch Gmünd, dann muss ich dort dem Wegzeiger nachgehen können. Sonst kann ich nicht anders verstehen, wenn der rechts zeigt, meint er eigentlich links. Das ist doch, was ist das, was gilt das für mein Leben? Und wir merken erst an den praktischen Nöten, auch in der Diskussion, dann mit unseren Kindern ist das ja immer in frommen Häusern, dass sie sagen, ich mache das, ich weiß nicht, dass du denkst, ich bin ungläubig. In der Christenheit ist das dann auch ganz schnell, dass die sagen, du darfst mir meinen Glauben nicht absprechen. Ich will niemanden Glauben absprechen, weil die Teufel glauben auch und fahren doch in die Hölle hinunter. Das ist das Problem. Ich will niemandem den Glauben absprechen, aber ich will sagen, das ist nicht der Weg von Jesus, wie er uns in der Bibel beschrieben ist. Und die Diskussionen kennen wir aus unseren Synoden in der Kirche, aus den Kirchengemeinderäten, wo dann offen uns Wege vorgeschlagen werden. Und das ist heute ganz aufreibend immer. Wenn man so alt ist wie ich, dann hat man immer die Kraft, das wie in der Jugend so ewig durchzustehen. Oder in der Theologie hat man das oft diskutiert. Theorien, ich weiß noch, wie wir da zusammensaßen, ob es vielleicht einen Ehebruch aus Liebe geben kann, wenn da eine Frau ist, die ganz unerfüllt ist und geht das nicht theoretisch? Nein, es geht nicht, weil Jesus das klar sagt, dass das Ehe gebrochen ist. Und das ist ganz gut, dass wir die Markierungen richtig haben. Wir waren die Gebote Gottes immer, um es mit dem Bild zu sagen, wie auf der Landstraße, da hat es diese Baken außen und wenn man die überfährt, dann landet man im Straßengraben. Das ist die letzte Warnung. Es gibt eine weite Entfaltung, wo ich fahren kann. Da gibt es auch einen Mittelstrich auf der Straße, damit ich meine Spur behalten kann. Ich bin froh, dass Jesus uns den Weg gewiesen hat. Und jetzt war es Dietrich Bonhoeffer, der uns dieses herrliche Buch geschenkt hat, das allerwertvollste Buch von der Nachfolge von Jesus. Und sehr interessant, es gibt eine Bonhoeffer-Begeisterung, die sich an seinem politischen Engagement entzündet, aber die Nachfolge ist wirklich das biblische Buch, wo er sagt, die billige Gnade ist der Todfeind der Kirche, die billige Gnade. Und das haben wir erlebt, auch immer im Bibelkreis mit jungen Leuten. Wir hatten einen, der hat mir dann eines Tages, nachdem er nicht mehr kam, einen Brief geschrieben, ihr redet uns das nur ein, dass der Mensch sündig sei. Ich merke, der Mensch ist gut. Und das ist für euch wie ein Tunnel. Wenn man reinfährt, wird es dunkel und dann verkündet ihr eine Vergebung, die ich gar nicht brauche. Er ging dann zum Fernsehen und hat bei den Börsennachrichten mitgewirkt, hat die große Tour verfolgt, hat seine Ehe scheiden lassen. Interessant, wenn man das verlässt, treuer Mann im Bibelkreis, der mir ins Herz gewachsen war und es blutet einem das Herz, wie Menschen plötzlich auf eine andere Spur gehen. Ich glaube doch. Aber das merkt man doch ganz einfach, die billige Gnade, wo man sagt, aber Jesus vergibt doch alles. War überhaupt erschütternd, wie viel Verlust wir haben. Ist ja schön, wie Menschen zum lebendigen Glauben kommen durch die Evangelisation, aber wie viele später das auch wieder aufgeben, wenn wir verfolgen, wer hält das eigentlich bis zum Alter durch? Eine ganz hohe Verlustrate, Leute, die dann sagen, ja, ich war ja auch mal im CVJM und ich habe ja auf den Knien gebetet. Hat mich immer erschüttert, wenn theologische Freunde dann auch gesagt haben, ich halte von dem allem nichts mehr. Und das ist wirklich die Bibel, die einfache Bibellese für dich eine große Hilfe. Denn Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist der einzige Weg, der zum Leben führt, das ist das Wort der Wahrheit, das uns richtet und an dem wir uns immer wieder prüfen dürfen. Und die billige Gnade, dieses, ja, Gott vergibt doch alles. Und ich kann da einfach kommen. Und da hat ja Jesus in der Bergpredigt was total anderes gesagt. Da hat er von der engen Pforte gesprochen. Und Jesus ließ sich fragen von den Jüngern, sind es eigentlich nur wenige, die selig werden? Er sagt, ja, es sind sehr wenige. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt und es sind wenige, die durch die enge Pforte hindurchgehen, die Jesus nachfolgen und den Weg zum Leben ergreifen. Und dann spricht er davon, dass bei seiner Wiederkunft das große Freudenfest da ist, manche vor der Türe stehen und hinklopfen und sagen, Jesus, wir haben doch für dich gewirkt, wir haben für dich geweissagt, ja, steht wortwörtlich, dann wir haben für dich Wunder getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Weil sie der Gemeinschaft mit Jesus wirklich, sind sie entfremdet und weg. Und das ist das Schlimme, dass man verloren gehen kann. Nun habe ich auch in all den Kreisen ja das dauernd diskutiert, das ist das übliche Hauskreisthema, ob man wirklich verloren gehen kann. Und ich habe dann immer bloß so, bringe es dann gerne auf eine einfache Formel, auf jeder Seite der Bibel steht, dass man verloren gehen kann. Und ich habe noch nicht eine Stelle der Bibel gefunden, wo drin stand, dass es ein Hintereingang, wo man ohne Jesus selig werden kann. Es gibt keine Stelle. Ich sage, zeigt mir die Stelle. Ja, es gibt auch eine Allversöhnung. Jetzt diskutieren wir nicht über Menschenlehren, wir wissen der Bibel wissen. Aber die Liebe von, nein, der Ernst von Jesus ist da. Gerade weil es den Ernst der Verdammnis gibt und dass man verloren gehen kann. Und wie oft hat Jesus davon gesprochen? Dann mit den drastischen Worten vom Heulen und Zähneklappen. Übrigens in den meisten Gleichnissen spricht Jesus vom Verlorengehen. Dass man kein hochzeitliches Kleid anhat bei seiner Wiederkunft, dass man nicht die Vergebung hat, dann, dass die das Unkraut unter dem Weizen ausgelesen wird, erst am jüngsten Tag und dann wird es verbrannt. Ganz hart redet Jesus, die faulen Fische werden aus dem Korb ausgewählt und werden fortgeworfen. Und das ist der Ernst des Kommens von Jesus, dass ich nicht verloren gehe. Und die billige Gnade ist der Todfeind der Kirche. Und das ist bei Bonhoeffer dann über viele Seiten beschrieben. Das war sein Kampf. Er hat ja da auch Modelle entwickelt für den Konfirmandenunterricht. Ihm war die Seelsorge so wichtig. Das ist ein Dienst, den ihr einander tun müsst. Und es ist immer ganz wichtig, wenn die Diskussionen endlos zu werden scheinen, dass man sagt, in der Bibel steht es aber anders. Und dann hört die Diskussion schnell auf. Und das ist für uns verbindlich und wichtig. Und der Jakobus spricht in diese Situation hinein einer toten Gemeinde. Und das ist merkwürdig, dass es eben nicht vererbt werden kann, dass Gott auch keine Enkelkinder hat. Und die große Not ist bei allen Christen, wo wir hinkommen, dass die große Last ist, wie kommen unsere Kinder zum Glauben? War ja gerade auch wieder bei einer Bibelfreizeit. Leute hatten Tränen in den Augen. Was kann ich noch tun für meine Enkelkinder, die böse Wege gehen? Und ich kann nur beten, weil nur Gott die Macht hat, Menschen zu erwecken. Was ganz schlimm ist heute, dass wir so wenig Erweckung haben. Ich weiß noch, wie wir im Schwarzwald angefangen haben, junge Leute, und wir hatten dort, es war ganz schwierig, selbst die Jugendarbeit in meinem Ort, da kam plötzlich niemand mehr. Und dann war auf einmal ein Aufbruch ohnegleichen, das war parallel zu der großen Studentenrevolte der 68er. Und da war eine Bewegung, die unsere Bibelstunden waren überfüllt, da waren bis zu 200 junge Leute plötzlich dabei. Aus dem ganzen Bezirk sind sie mit den Wagen angefahren gekommen. Das war das Liederbuch Jesu Namen, die verklingen. Die haben die tollsten alten Lieder gesungen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Und da war plötzlich alles lebendig und die hatten einen Hunger. Und da sind viele in den Missionsdienst gegangen im Schwarzwald. Das war ganz wunderbar, eine Erweckung ohnegleich. Ich war Bezirksjugendpfarrer damals. Eine erfüllende Zeit, Konfirmandenfreizeit mit Gebetsgemeinschaften. Alle aus gottlosen Familien gekommen, aber aufgewacht und lebendig waren. Das kann nur der Geist Gottes Erweckung schenken, auch ganz besonders heute in unseren toten Kirchengemeinden. Wir machen ja immer neue Kirchengemeinden, das kann man machen, aber die Formen sind es ja nicht. Es ist auch nicht der Stil der Lieder oder die Anpassung dort an irgendwelche anderen bekannten, heute üblichen Stile der Musik, sondern es ist interessant, dass das Wort Gottes, das Bibelwort plötzlich in die Herzen trifft und Leute erkennen, das ist Licht und das leuchtet mir in meinem Leben. Und der Jakobus ist ja nicht hier in einem Gegensatz zum Paulus. Das haben dann die Theologen immer gemeint, das ist doch der Widerspruch vom Römerbrief. Nein, das hat der Jakobus gar nicht mehr erlebt. Wir wissen aus einer außerbiblischen Quelle, dass der Jakobus, des Herrn Bruder, im Jahre 62 in Jerusalem den Märtyrertod gestorben ist. Das war die Zeit, wo Paulus gewirkt hat. Es war nicht ein Gegensatz. Letztlich führen sie beide wieder zusammen, aber es ist immer wieder die Frage, wie kann man eine tote Gemeinde erwecken? Und der Jakobus nennt den einfachen Grund, wenn das nicht im praktischen Leben sichtbar wird, dann ist was faul, dann ist der Glaube nicht richtig. Und das ist ganz wichtig, wenn der Vater ein grausamer Tyrann in der Familie ist, dann ist er nicht gläubig. Sie wissen, wie das dann einen furiosen Widerspruch gibt. Aber der Jakobus sagt, ihr merkt es einfach am praktischen Verhalten. Wenn einer nur Zoten aus seinem Mund erzählt, dann stimmt was nicht mit seinem Glauben. Und wenn das in seinem Herzen nicht richtig ist, die Frage, was machen wir denn? Wie können wir rausführen? Jakobus nennt auch das Essen und Trinken. Wir haben ja in den Pfarrhäusern immer auch Leute gehabt, die gebettelt haben. Und die kamen am allergeschicktesten am Heiligen Abend, da hat uns einer dann den Schreibtisch meiner Frau mit allem Geld ausgeräumt. Er hat die Tochter rausgeschickt und sagt, mach mir noch einen Kaffee. Und dann hat er ausgeräumt. Das ist ein Problem. Wir haben immer gesagt, wenn du was zum Essen brauchst, dann geben wir dir was. Aber wir haben dann oft auch beobachtet, dass er unten das Brot in die Mülltonne geworfen hat. Das ist immer ganz praktisch. Der Bodelschwing sagte, herzlos handelt, wer Bettlern ein Geldstück gibt. Da will er nur seine Seele freikommen. Dann musst du dich einsetzen. Und darum unterstützen wir gerne Einrichtungen, etwa Arbeiterkolonien oder sonst was, wo Leute wieder ins Leben hineinfinden. Aber oft ist das gar nicht gewollt, weil das ganze Leben durcheinander ist. Also nicht, wir können nicht alle Sozialprobleme der Welt lösen, aber das ist für uns ganz einfach. Jeder soll Essen kriegen, wenn er Hunger hat, das wollen wir ihm anbieten. Aber mit Geld muss man vorsichtig sein, weil das heute auch dann oft in Alkoholika umgesetzt wird und dann erst recht das Leben zerstört. Aber in der praktischen Tat hast du ein Herz auch für Menschen, die leiden. Es ist heute nicht nötig bei unserer Sozialgesetzgebung, dass sie Leute mit dem Pappbecher am Straßenrand bedienen, weil das ein sehr einträgliches Unternehmen ist, bloß dass das geklärt ist, dass sie da nicht unruhig werden. Aber wir wollen das sichtbar machen mit Taten der Liebe. Und das ist heute ganz wichtig. Gestern hatten wir es in der Gemeinde, dass wir uns annehmen, derer, die Not leiden, oder gleich im ersten Kapitel war es ja Witwen und Waisen. Das ist ein ganz schweres Schicksal. Heute sind es die Alten, die vergessen sind. Meine Frau hat jetzt wieder ihre Listen neu geschrieben fürs neue Jahr. Das sind 4 große Blätter, wo viele sagen, du bist der Einzige, der heute mit mir redet, am Telefon bloß schon. Und das ist ganz erschütternd, wie viele einsame Leute sind, weil die Kinder nicht mehr nach ihnen gucken oder weil der Ehegatte verstorben ist. Das ist ein schweres Schicksal. Auch im Heim ist das eine große Not. Wir wollen ein Herz haben für die im Leben zu kurz gekommenen. Das ist ein Zeichen des Glaubens. Aber da sagt der Jakobus so gut, wenn das nicht in deinem Leben sichtbar wird, an praktischen Taten der Liebe, auch im Umgang mit anderen, dann ist dein Glaube tot. Ganz hartes Wort. Trotz allen frommen Sprüchen. Und das ist schlimm, man kann Lieder singen, man kann sich selber betrügen. Und da sagt die Wort dieses übliche Heucheln. Man kann vorgeben, man sei mit Gott in Ordnung und es stimmt nicht. Und jetzt sagt er, aber jetzt kannst du ja sagen, das sind eben 2 verschiedene Dinge. Der eine ist ebenso mehr gläubig und ich bin ebenso ein praktischer Christ. Das kennen wir auch viele, die sagen, ich brauche ja nicht irgendwie die Gemeinschaft der Glaubenden. Ich bin eben ein Mensch der Tat. Aber das stimmt ja nicht. Du kannst mit deinem alten Wesen nicht ein Christ sein. Das geht nicht, weil wir mit unserer alten Art nicht Jesus gehorsam sein können. Kein Mensch kann mit seiner alten Art, wie er geboren ist, mit seinem Fleisch, mit seiner natürlichen Art, ein gläubiges Leben führen. Das geht nicht, das trägt sich nicht durch in den Schrecken dieser Zeit. Und darum ist es auch toll, dass er sagt, der Glaube allein, der tote Glaube, der ja ganz verbreitet ist, so ein bisschen Katechismuswissen und so ein paar Theorien und dann noch ein paar Sonderlehren. So interessant, wie Leute sich gern in kleine Gruppen dann verirren und dann sagen, aber ich bin doch gläubig und da fühlen sie sich wohl, aber sie haben nicht den lebendigen Jesus-Glauben. Und um den geht's. Und das ist in der Bibel ganz eindeutig. Ich muss die billige Gnade überwinden und mein Leben kann nur neu werden, wenn Jesus mein Herz besitzt. Jetzt hast du vorhin, lieber Tobias, dieses Lied gewählt, Jesus, meine Freude. Johann Frank wurde natürlich in der Zeit damals mehr gesungen als Paul Gerhardt. Er war Bürgermeister in Gruben, das ist in der Oder-Neiße, da hinten in der Lausitz. Und was ist das herrlich? Er hat nämlich dann diese Verse geschaffen, die Johann Sebastian Bach in einer Motette verwendet hat. Eine der schönsten Motetten von Johann Sebastian Bach. Und hören Sie die Sachen an. Er hat Texte von Römer 8 genommen, wo auch Paulus davon spricht, dass unser Leben tot ist, und hat sie verknüpft mit diesen Versen. Nur Bibelworte, Römer 8, in die Teile zerschnitten und dann diese Verse. Wir leben nicht mehr nach unserem alten Fleisch, nach unserer natürlichen Art, wie wir geboren sind, sondern nach dem Geist Gottes. Und dann kommt, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Ich finde das ganz schade, wenn wir heute keinen Zugang zu diesen großen klassischen Verkündigungsformen, gerade Johann Sebastian Bach, ein Evangelist ohnegleichen, der uns das sagt. Nur Jesus macht dein Leben neu. Das ist interessant. Es ist ja bei uns heute so, dass wir eine tätige Christenheit haben, gerade weil sie tot ist. Da wird ein Aktivismus gepflegt. Ich habe immer Angst, dass da lauter, was man da alles machen will, da macht man noch Vesperkirche und dann macht man noch lauter Aktionen mit. Und die Leute ertrinken im Aktivismus, aber die eine Aktivität, dass man Jesus findet als seinen persönlichen Heiland, die fehlt, die Evangelisation. War immer so, wenn wir in Gemeinden kamen, war das große Programm, da haben wir gesagt, jetzt machen wir zuerst gar nichts mehr, weil alle in einem Pflichteifer waren und bis an den Rand begrenzt waren, bereinigen sie auch ihr Leben mit den Aktionen. Das Wichtigste muss zuerst sein, Jesus muss in deinem Leben Gestalt gewinnen. Und das müssen wir immer neu entdecken und wir neu wieder für uns suchen und dann haben. Ja, das hat Paulus im Römerbrief beschrieben. Und das ist keine billige Gnade, sondern eine ganz teure Gnade. Das hat Jesus den Tod gekostet. Ich kann aus meiner eigenen Aktivität nicht mein Leben reinigen. Und es ist ja ganz schlimm, dass Menschen auch mit einem angeschlagenen Gewissen, die in ihrem Leben viel Mist gebaut haben, dann meinen, jetzt müssen sie mit einem Aktivismus, das ist gut, du kannst dein Leben nicht zurechtbügeln. Du kannst es nur vor Jesus bringen. Und ich bin so froh, dass auch Jesus das im Evangelium erzählt hat. Wichtigste Geschichte ist doch Lukas 15, wie der Sohn zu seinem Vater sagt, ich möchte jetzt selber mein Leben führen. Zahl mir mein Erbe aus. Und der Vater, wortlos, zahlt ihm sein Erbe aus. Und der Sohn zieht in die Fremde und er bringt sein Gut um mit Prassen. Kann das ausmalen, was er alles macht, Lebensgenuss. Bis er eines Tages bei den Säuen landet. Seine Erkenntnis, die man in dieser Welt erleben kann, wo bin ich eigentlich hingekommen? Und dann mein Vater daheim, der hat alles. Und dann kommt die wichtigste Erkenntnis, die bei vielen Menschen gar nie stattfindet. Die meisten Menschen, die klagen an, warum schickt mir mein Vater keine Fresspakete? Warum kümmert sich nicht die Gewerkschaft nicht um diese Missstände im Steinestall? Und die Welt ist so ungerecht und mir geht es so schlecht. So sagt, ich habe gesündigt. Ich muss mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist die wichtigste Glaubenserkenntnis. Und das muss man heute predigen. Und das Wunderbarste, dass das Menschen zieht. Das erleben wir an der Mission. Und dass das Menschen aller Kulturen und Nationen zieht. Dass sie kommen. Und mich hat das immer so interessiert, wenn ich die gefragt habe, die Brahmanen und die Hindus oder die Buddhisten, die Christen geworden sind. Was hat er denn gezogen? Sie hat immer wieder Jesus. Das, was da erzählt wird im Evangelium, seine Liebe, wie er mich sucht. Und bis ich erkannt habe, ich sitze doch im Dreck, ich werde doch mit meinem Leben nicht fertig. Und deshalb kann ich die tote Gemeinde nur erwecken über die herrliche Erzählung von Jesus und seiner großen, unendlichen Barmherzigkeit, der niemand hinausstößt, der zu ihm kommt. Und ich brauche die Umkehr. Und das Interessante in unserer Gesellschaft heißt das immer wieder, wenn du umkehrst, dann musst du dich bewähren. Ich hätte immer erwartet, dass der Vater dem Sohn sagt, jetzt möchte ich zunächst mal sehen, ob du dich wirklich, ob du ein anderer geworden bist. Jetzt warten wir ein Jahr und dann musst du den Stall misten, ob du morgens um 6 wirklich aufstehst. Und dann, wenn nach einem Jahr, kann ich dir auch meine Gnade schenken. Das meinen wir immer, das müsste man verdienen. Nein, er nimmt ihn in den Arm. Aber erst da, wo er sagt, ich habe gesündigt, mein Leben ist Mist. Ich habe gegen dich gesündigt. Und das ist der Zugang zum Leben, wo ich den toten Glauben nur überwinden kann. Und das ist das Herrliche, dass tote Gemeinden erweckt werden. Und das war immer wieder so, dass das schlichte Bibelwort die überwältigt hat. Ich weiß noch, wie wir am Nordseestrand bei einer Freizeit saßen und da hat eine, die später Eidlinger Schwester wurde, sich so ein Lied gewünscht. Wenn man zuerst, wie das im Leben so langsam geht, Himmel hoch, die Berge stehen und die Welt und ich erkenne Gott immer mehr. Und dann bis ich einmal entdecke im 4. Vers, alles du und gar nichts ich. Du bist der in meinem Leben. Und das führt uns ja hier im Lefer auch zusammen bei unseren Bibelfreizeiten, dass wir aus allen toten Lebensformen, die wir gelebt haben, ohne Gott merken, wir haben das Leben versäumt. Und ich muss das Leben wiederfinden. Christus sucht mich bis zur letzten Stunde meines Lebens. Und das ist eine teure Gnade, die mir jedes Mal eine tiefe Bewegung abnötigt, was Jesus für mich getan hat, in großer Liebe und Geduld, dass er nicht strafend einhergefahren ist. Er hat mich in diesem Jahr 23 überschüttet mit Gutem. Und was sucht er denn? Ich habe so gerne in Silvester gepredigt über das Gleichnis, wie Jesus am Feigenbaum vorübergeht und keine Frucht sieht und sagt, ich will noch ein Jahr zuwarten und noch um ihn graben und richtig düngen, ob er dann Frucht bringt. Was Jesus wartet, dass unser totes Leben noch endlich Frucht bringt. Und das ist interessant, nicht Werke sind das, die quetschen wir aus uns selber heraus. Frucht nennt die Bibel das. Und dann kommen uns die Erinnerungen, dass das wahre Christsein abgebildet ist im Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und die Reben treiben Frucht, wo der Weinstock seinen Saft in diese Reben hineinfließen lässt, in seine Zweige. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Je mehr Jesus dein Leben erfüllt, umso mehr Frucht kommt daraus. Oft merkt man es gar nicht. Ist auch gut, wir wären ja so stolz, was wir alles hinterlassen. Aber es kommt oft erst raus nach dem Begräbnis, was da Frucht gewesen ist aus so stillen Christen. Eine Tante oder irgendwo ein Onkel, der in seiner Liebe eine weite Ausstrahlung hat und der ein Segen wurde für unzählige Menschen, weil Christus durch ihn gewirkt hat, die Frucht, die wirkt. Und dann sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts. Doch, kann er ganz viel mit ohne Jesus tun. Natürlich, ich kann Karriere machen ohne Jesus, kann mein Leben planen, Familie gründen ohne Jesus. Aber Jesus sagt das zu seinen Jüngern, weil das in der Christenheit oft vergessen wird. Wir haben so viel Christenheit ohne Jesus, Gemeinden ohne Jesus, Verkündigung ohne Jesus. Da wird alle Pflichten der Christen erwähnt, was man alles heute tun muss, bis zu politischen Aktivitäten, alles ohne Jesus. Und ist das überhaupt eine Gefahr? Es war damals schon eine Gefahr, dass ein Petrus sagt, ja, Herr Jesus, ich werde für dich stehen. Wir sagen, nee, allein machst du es nicht. Erst wenn du mich brauchst, wenn ich in deinem Leben wirksam werde. Das ist die große Gefahr. Ich kann Jugendarbeit machen in den Gemeinden ohne Jesus. Ja, das machen wir später mal, wenn wir dran sind, kommst du nie dazu. Und Diakonie ohne Jesus, Kindergärten, das wird heute ganz modern. Man darf keine Weihnachtslieder mehr singen wegen den Muslimen. Was ist das für ein Unsinn? Gerade die brauchen es am allermeisten, dass wir ihnen von der Liebe von Jesus erzählen. Und das hören wir dann alle von denen, die dann Christen geworden sind. Wie finster das ist, eine Gesetzesreligion, die gar nicht die Sünde kennt in ihrer verführerischen Gewalt. Sondern gerade dort ist das doch wichtig und im Krankenhaus, dass da Zeit bleibt. Wir hatten in unserer Gemeindediakonie verboten bekommen, dass unsere fromme Schwester mit den Kranken betet. Die Kolleginnen machen es auch nicht, dann darfst du es auch nicht tun. In der christlichen Gemeindediakonie, für die man selbst große Opfer bringen musste. Und dann sagt man, das lässt man vor. Und das war schon vor vielen Jahren. Ich bin schon 23 Jahren aus dem praktischen Dienst ausgeschieden. Dass man es gemacht hat, du riskierst sonst die Kolleginnen, die nicht beten können. Sagt er, ich mache auch gerne eine Stunde länger, dass wenn es an der Zeit liegt, nein, du darfst es nicht mehr tun. Und das war bei uns in Stuttgart. Und das ist so, ein Christentum ohne Jesus ist das Furchtbarste, ist ein totes Christentum und die Leere. Und wir brauchen da die neue Belebung und Erweckung, wieder, dass Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und auch die Beispiele, die Jakobus nimmt, sind ja nicht Werke des Gesetzes, das kann man nicht tun, das sind Zwangswerke. Sie wissen, was man alles aus Pflicht tun muss, das macht nie Freude. Das ist alle so ströhren, das ist, nein, der Jakobus weiß genau, dass es nur aus dem Glauben kommen kann und deshalb will er Glauben und Tun zusammenführen. Nochmal ein Beispiel, das für mich immer am besten das redet. John Wesley war ja der Gründer der Methodistenkirche, der Name Methodist haben sie schon seit ihrer Studentenzeit gehabt, weil sie ihr Leben minutiös einplanten. Wir wollen für unseren Herrn jede Minute unseres Lebens im Dienst darbringen, aber es war eine Gesetzesreligion. Es war alles, was sie verstanden haben. Und John Wesley ist nach Amerika ausgereist, können Sie das ganze Biografie lesen, und er wollte dort in der Mission tätig sein, ist elend gescheitert an der Bekanntschaft mit einer Frau, das ging dann, war nichts Besonderes, aber die Missionare haben ihn heimgeschickt und haben gesagt, du bist nicht brauchbar. Und er ist durch London geirrt und wusste nicht, was er weitermachen soll. Seine Planung war kaputt, in der Mission war er unbrauchbar, unnütz. Und dann geriet er in eine Versammlung der Herrnhuter Brüdergemeinde, die dort in London war, eine kleine Dependance. Und da wurde die Vorrede zu Luthers Römerbrief gelesen. Und er, der so gesetzlich dachte, ich muss das aus meinem Leben herausquetschen, war völlig erschlagen, das Wort traf ihn. Denn da schreibt Luther, das ist ja nur kurz so anderthalb, zwei Seiten, hat Luther zu den einzelnen Briefen eine Vorrede geschrieben. Und da schreibt er im Römerbrief, der Glaube ist ein geschäftig, mächtig, tätig Ding. Diese Jesus-Verbundenheit, die schafft immer. Und du musst gar nichts selber tun, sondern aus deinem Leben quellen die guten Taten hervor. Und das hat ihn umgeschmissen. Er nannte das seine Bekehrung. Der war vorher Christ. Aber man muss immer als Christ aufwarten, es gibt so viele gesetzliche Christen, die das aus Pflicht tun, mit verbissenem Gesicht und zusammengekniffenen Lippen. Ich muss ja alles das für Jesus tun. Und die es nicht aus der Freude tun. Und Wesley war noch mal unruhig und ist zu Zinzendorf nach Herrnhut gefahren. Er hat mit ihm ein Nachtgespräch geführt. Und da hat Zinzendorf, der hat es ja immer gerne auf den Punkt gebracht, hat gesagt, bei Jesus tun wir alles aus Lust und nichts darüber hinaus. Wenn das Herz bekehrt ist, macht Spaß. Und das ist nicht eine lästige Pflicht, dass ich nicht mehr die Ehe breche, dass ich nicht raube, dass ich nicht lüge. Das ist die Folge meines neuen Lebens. Und es muss immer auf diese Grundgedanken sein. Ich lebe doch in der Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist bei Zinzendorf ja so gewaltig. Er war ja Jurist von Haus aus, aber das ist in all seinen Schriften so wunderbar, auch seinen Liedern. Wie das zum Ausdruck bringt, das ist die Quelle. Und wie Jesus sagt, wer zu mir kommt, der hat das Leben. Der wird das Leben bringen in Erfüllung. Und ohne Jesus hast du das Leben nicht. Und es gibt so viel Gesetzlichkeit, so viel Erzwungenes, so viel Verkrampftes bei uns. Und das ist so wichtig, dass wir das wiederfinden. Abraham glaubte dem Herrn. Und das war am extremsten, als Gott für ihn das forderte, seinen Sohn zu opfern. Es ist ja immer wichtig, mit dem Verstand kann ich Gott auch nicht verstehen. Ich war jetzt in Bliningen und da war das gerade das Text, ist gerade in YouTube drin. Ich habe das überschrieben, und reichst du mir den Kelch, den Bitteren des Leids gefüllt bis an den Rand. Das kennen Sie auch in Ihrem Leben, dass Gott von Ihnen etwas fordert. Und da fällt es ganz schwer, Ja zu sagen. Und dann, Gott wird wissen, wie er es hinausführt. Und dann greift ja Gott im letzten Moment ein und sagt, ich habe gesehen, dass du Gott fürchtest. Und natürlich muss er das nicht tun, sondern dass er dem Abraham sagt, du bist einer, der mir bis aufs Letzte folgt und ihm vertraut. Und das dürfen Sie wissen, auch in Ihrem Leben, wenn die Ärzte keine Heilung mehr wissen und sagen, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Aber ich bin bei Gott, führt's herrlich hinaus. Und Sie werden in der Ewigkeit keinen Punkt sagen können, die Sie Gott vorhalten, du hast mir in der Nase rumgeführt. Sondern wenn er Sie führt und Sie ihm wortwörtlich folgen, werden Sie den Segen Ihres Lebens haben. Aber natürlich geht es durch finstere Täler durch. Natürlich geht es durch Schrecken durch, weil das die Art dieser Welt ist, dass sie Schrecken hat. Aber Jesus führt uns sicher, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durch finstere Talfürchtigkeiten, du bist bei mir. Und das ist herrlich, weil er es total wusste, ich will gar nichts anderes machen. Und jetzt noch einmal, die Not der heutigen Christenheit, dass sie die Bibel nicht mehr wörtlich nimmt, dass sie Jesus nicht mehr im Gehorsam nachfolgt und dass sie sich um den Segen bringt, den der Herr allein gibt. Weil nichts ihr Leben so glücklich macht, als die Hingabe für den Herrn. Ich habe es Ihnen gestern mit Livingston erzählt, der das nach, ich glaube, 40 Jahren Fremdheit in Afrika, wo er auch gestorben ist, vorher noch den Studenten sagt, du bringst nie ein Opfer für ihn. Es ist alles nur Geschenk, was er in dein Leben gibt. Und herrlich, wenn ihr das auch so bezeugen könnt. Und dann noch das Extrembeispiel, die Rahab, die wird auch bei den Zeugen des Glaubens genannt. Ein Extrembeispiel, schrecklich ihr Leben. Aber es hat im Entscheidenden begriffen, dass die Erwählung Gottes und die Liebe von ihm ist. Und sie hat die Boten Gottes beschirmt und beschützt. Und das ist herrlich konsequent bis ins Letzte. Nicht in ihrem Gewerbe, das sie hatte, sondern im Dienst für ihren Herrn. Am Extrembeispiel noch einmal gezeigt. Aber wie viel mehr wirst du das in deinem Leib erfahren? Der Leib ist ohne Geist tot, so heißt es am Ende, ohne Geist Gottes. Und wir brauchen mit unserer fleischlichen Art, können wir Gott gar nicht dienen. Er muss uns erneuern. Wir haben ja auch erlebt, dass ausgezeichnete Fachkräfte, die wir ausgesandt haben, damals im Südsudan, die nach 4 Wochen heimkamen und sagten, ich stehe das nicht mehr durch. Die Totengerippe, die dort auf dem Weg liegen. Nein, das kann man nur tun, wenn der Geist Gottes mit einem geht. Die großen Opfer bringen, aber sind dann keine Opfer, sondern es ist Wirken des Christus in unserem Leben, der wirkt. Der Mensch wird durch die Werke gerecht. Ja, dass du es konsequent im Gehorsam erlebst. Das Wort Werke scheint ein Missverständnis dann mit Paulus zu sein. Nein, es ist kein Missverständnis. Der Paulus redet von Frucht. Und das war für ihn wichtig, dass Christus in meinem Leben Gestalt gewinnt. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe, In meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Das ist die Erfüllung des Lebens, die man finden kann allein. Warum tut ihr nicht, was ich euch sage? Das hat Jesus am Ende der Bergpredigt gesagt. Du hast dein Lebenshaus auf den Felsen gebaut, wenn du tust, was ich dir sage. Und das ist der Gehorsamsweg, den man geht und der dich glücklich macht. Braucht manchmal ein Stückchen, bis man es wieder entdeckt. Auch das ist die Seelsorge, die uns auch hilft, wenn Sie selber da Probleme haben in diesen Tagen. Ich verstehe nicht, warum mir der Herr auch so Schweres zumutet. Aber Sie dürfen das wissen, dass die Wege des Herrn auch mit Ihren Enkeln noch nicht fertig sind. Bleiben Sie dabei und sagen Sie das auch mit ganz so schlechter. Ich wollte, dass du Jesus erkennst, den Heiland deines Lebens. Und das wünschen wir auch für die Gemeinden, die wir haben, nicht die neuen Formen machen sie selig, sondern das ist rettende Evangelium wieder tote Gemeinden erweckt und neues Leben schenkt. Ganz wunderbar, dass das geschieht. Wir werden nicht durch Werke gerecht, sondern den Glauben an Jesus durch einen lebendigen, echten Glauben, der ganz eng an Jesus hängt. Und das ist dann schön, das Bild, wie es Johann Frank dann gemacht hat, mit einem Liebeslied, Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide. Lassen Sie die anderen spotten. Du redest immer von Jesus, Jesus. Hab das auch oft gehört. Du hast kein anderes Thema. Nein, nur aus der Mitte raus. Das ist herrlich und das zieht die Geister, so hat es Hofacker gesagt. Das zieht die Menschen. Ganz stark. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du unser Leben lebendig machst und neu machst. Wir haben das so nötig, da ist so viel abgestanden und verkrampft. So viel nur äußere Form und wir wollen ganz neu mit dir leben. Und du musst uns erfüllen mit deinem Geist. Und dann, dass wir das auch in unserer Nähe überhaupt erst erkennen, wo du uns brauchst. Herr, führe uns und gebrauche uns, auch in unserer nächsten Umgebung, dass wir nicht zum Ekel werden für die anderen Leute, sondern dass wir ein Segen sein können. Wirke du das durch unser Reden, durch unser Tun, durch unser ganzes Leben, auch bis ins hohe Alter hinein, dass wir anderen zum Segen sein dürfen, weil du als lebendiger Herr in unserem Herzen wohnst und uns wirkst und dass wir Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Glauben, Keuschheit wirken können. Amen.